Anno 1834, Oberbiberer Revierjäger erschießt Gladbacher Holzfrevler. Von einem interessanten Fall als Beispiel eines Indizienbeweises wird in dem folgenden Beitrag berichtet. Er handelt von einer fahrlässigen Tötung in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in einem Nebental des Aubachs oberhalb des heutigen Schwanenteichs bei Oberbiber. Anzeige beim Justizamt Heddesdorf am 1. März 1834 erhielt das Justizamt Heddesdorf nachmittags zwischen 4 und 5 Uhr eine Anzeige des Gladbacher Gemeindevorstandes. Der Gladbacher Bürger Heinrich Meurer war im Walddistrikt Deichselbach, zum fürstlich-wiedischen Forstrevier Braunsberg gehörig, von seinem Schwager tot aufgefunden worden. Wahrscheinlich wurde er durch einen Schuss getötet. Das Justizamt ordnete die Bewachung des Leichnams an, um jegliche Veränderung seiner Lage zu verhindern. An der am nächsten Tag stattgefundenen Besichtigung nahmen der Kreischirurg, zwei Gerichtsschöffen, der Gemeindevorstand von Gladbach sowie weitere Gladbacher Einwohner teil. Wilhelm Kadenbach aus Gladbach, 28 Jahre alt, Schwager des Getöteten, berichtete: Meine Schwester, die Ehefrau des Heinrich Meurer von Gladbach, ersuchte mich gestern Nachmittag gegen 4 Uhr, nach ihrem Manne zu sehen, der am nämlichen Tage morgens gegen 8 Uhr mit Josef Gondolo und anderen Einwohnern von Gladbach nach dem Braunsberger Forst gegangen sei, um eine Bürde Holz zu holen. Die übrigen Gladbacher Einwohner seien längst zurückgekehrt, hätten auch von einem Schuss gesprochen, den sie gehört hatten, ihr Mann aber sei immer noch nicht wieder da. Dies veranlasste mich, in die Gegend des Waldes zu gehen, die mir Gondolo und die übrigen Begleiter meines Schwagers bezeichnet hatten. Es war dies nämlich im Braunsberger Allen, wohin ich mich denn auch auf der Stelle begab. Hier fand ich sofort meinen Schwager, den Heinrich Meurer, welcher an einem Bergabhange mit dem Gesicht vorwärts auf dem Boden liegend von mir entdeckt wurde. Ich ging auf ihn zu, und bemerkte, als ich mich bückte, dass ihm das Blut aus der Nase getreten war. Auch sah ich Blut hinten an seinem Kopfe in der Gegend des Nackens über dem Halstuche. Ich fasste jetzt seinen Arm an, um ihn zu schütteln, fand aber gleich, dass der Arm kalt, steif und unbeweglich war. Ich überzeugte mich, dass mein Schwager, Heinrich Meurer, wirklich tot sei, worauf ich dann nach Gladbach zurückkehrte und von dem Vorfalle Anzeige machte, ohne übrigens eine Veränderung in seiner Lage vorzunehmen. Die Lokalität von Seiten des Heddesdorfer Justizamts wurde zunächst ein Handriss von der Lokalität, später noch eine sogenannte Situationskarte, angefertigt. An der Stelle des Tatorts verläuft in einer Vertiefung in Ost-West-Richtung der Deichselbach, der an der betroffenen Stelle jedoch zu diesem Zeitpunkt kein Wasser führte. In dieser Senke des Deichselbachs verlief zu jener Zeit die Grenze zwischen dem fürstlich-wiedischen Dominalwald, nördlich, und dem Gladbacher Gemeindewald, südlich. Der fürstlich-wiedische Walddistrikt, zum Forstrevier Braunsberg gehörig, führte die Bezeichnung Deichselbach. Die Einwohner von Gladbach bezeichneten den zu ihrer Seite hingewandten Waldbereich mit Braunsberger Allen. Die dortigen Waldungen waren licht, der Boden überall mit Laub bedeckt. Die fünf Gladbacher, die mit dem Getöteten unterwegs waren, mussten genau die Positionen einnehmen, welche sie vor dem gefallenen Schuss hatten, um diese auch auf dem Handriss festzuhalten. Dabei fand man ein Papierstückchen, das offenbar zum Stopfen einer Gewehrladung benutzt wurde. Ferner konnten am Tatort Spuren von durchgeschlagenen Schrotkörnern in den Bäumen festgestellt werden. Nach den lokalen Untersuchungen wurde der Leichnam nach Oberbiber für eine dort vorzunehmende Obduktion transportiert. Das Opfer, Heinrich Meurer aus Gladbach, wurde wie folgt beschrieben: um 35 Jahre alt, kräftig, verheiratet, wohlgenährt, gesund und im Besitz aller geistigen und körperlichen Kräfte. Die vorgenommene Obduktion ergab, dass die vorgefundene Verletzung die alleinige Todesursache war. Die Tötung erfolgte durch die Hand eines Fremden mit einem Schrotschuss. Dabei war ein Schrotkorn mittlerer Größe ins Rückenmark eingedrungen und hatte den Tod hervorgerufen. Zum Hergang des Vorgangs Gladbacher Zeugen sagen aus: Am 1. März 18:34 vormittags gegen 8 Uhr ging das Opfer zusammen mit mehreren Gladbachern von dort los mit der Absicht, im fürstlichen Walddistrikt Deichselbach Holz zu frivellen, entwenden. Die Begleiter waren Josef Gondolo, 26 Jahre, Maurer Jakob Hölz, 26 Jahre, Leinenweber Jakob Meffert, 38 Jahre, Tagelöhner Wilhelm Bürger, 20 Jahre, Maurerlehrling Wilhelm Neuss, 22 Jahre, Ekerö. In besagtem Distrikt angekommen, bemerkte Josef Gondolo während des Holzfällens den sich anschleichenden Revierjäger NN aus Oberbiber. NN gilt als Abkürzung für Nomen Nominantum gleich eine noch unbekannte, später zu benennende oder wie hier absichtlich nicht genannte Person. Schnell benachrichtige Gondolo den in der Nähe beschäftigten Jakob Hölz mit dem Zuruf: Lauft, der Thiel kommt. Dieser informierte schreiend auch die anderen Holzfäller. Jakob Meffert sah, dass der kaum 9 Schritte entfernte, mit einem grünen Kittel und einer Jägermütze bekleidete NN, das Gewehr so hob, als ob er es anlegen wollte. Sie ergriffen die Flucht und hörten kurz darauf einen Schuss. Oben auf der nach Neuwied führenden Straße fanden die Holzfrevler sich wieder zusammen mit Ausnahme des Heinrich Meurer. Sie glaubten, dass er einen anderen Weg zur Flucht eingeschlagen hatte. Die beiden Zeugen Bürger und Neuss sagten aus, dass sie zur Zeit des Vorfalls den Grenzgraben noch nicht überschritten hatten und sich noch im sogenannten Braunsberger Aalen aufhielten. Die Entfernung von Gladbach dorthin betrage etwa eine Stunde. Nach ihrem Ermessen sei der fragliche Schuss zwischen 10 und 11 Uhr gefallen. Des Weiteren gaben die Zeugen an, dass sie auf ihrer Flucht über die nach Neuwied führende Straße das Mittagsläuten gehört hatten. Dies erfolge auf dem Land um 11 Uhr. So könne man annehmen, dass sie gegen 12 Uhr wieder in Gladbach eintrafen. Die Aussagen des Inkulpaten, Angeklagten, ein Alibi zwecks Beweisführung hatte das Justizamt den Kittel des NN sowie das Gewehr und die Jagdtasche mit dem darin befindlichen Papier- und Schrotbeutel eingezogen. Vom angeschuldigten NN wurden folgende Daten überliefert: geboren und wohnhaft zu Oberbiber, 52 Jahre alt, fürstlich-wiedischer Revierjäger, verheiratet, reformiert, Vater dreier Kinder, mit Haus und Liegenschaften zu Oberbiber angesessen, in keinem Militärverhältnisse stehend, in einer kriminalgerichtlichen Untersuchung noch niemals befangen. NN stellte die Aussagen der Gladbacher Zeugen gänzlich in Abrede und behauptete, dass er an jenem 1. März nicht im Waldort Deichselbach gewesen sei. Er gab folgendes zu Protokoll: Ich bin am 1. März morgens gegen 9 Uhr in meinem Dienste zu Walde gegangen und habe den Weg über die Silberschmelze, die Braunsberger Wiesen hinauf ins Laufental, kleines Rinnsal rechts der Aubach, eingeschlagen, wo sich der herrschaftliche Wald grenzet, habe mich nach der sogenannten Burg gewendet, ein Walddistrikt, der teilweise im Heddesdorfer Wald gelegen ist, und wo ich noch mehrere Frevler von Heddesdorf, unter anderem den Sohn des Gärtners Rockenfeller und Wilhelm Hoff nebst einem Jungen namens Holz Kemper über dem Frevellen betraf und Resp verwarnte, nicht in das herrschaftliche Holz zu gehen. Von hier ging ich die sogenannte Burgstraße herab, begegnete dort dem Revierjäger Wilhelm Reinhard von Rengsdorf, meinem Neffen, ging dann von dem Mairanweiher hinüber auf die Scheidstraße, wo ich mehreren Fuhrleuten von Bohnefeld begegnete, und kam gegen 11 Uhr wieder nach Oberbiber zurück, nachdem ich mich mit dem Steinbrecher oben von Oberbiber noch eine Weile unterhalten hatte. Ich war bekleidet mit einem grünen Kittel, der Jägermütze, die ich gewöhnlich trage, hatte die Jagdtasche umgehangen und meine Jagdflinte bei mir, die mit Schrot Nummer 6 geladen war. Ich bin früher auch mitunter Thiel genannt worden, was davon herrührte, dass mein Vater mit seinem Vornamen so hieß. Später habe ich mich jedoch nicht mehr so nennen hören. Ich bin am 1. März den ganzen Tag nicht in den Walddistrikt, genannt Braunsberger Aalen, gekommen. Der Name Braunsberger Aalen ist mir überhaupt nicht bekannt und es wird hier die Vertiefung, durch welche die Grenze zwischen dem Gladbacher und dem herrschaftlichen Walde hinläuft, die Deichselbach genannt. In diesen Distrikt bin ich am 1. März durchaus nicht gekommen. Ich habe davon gehört, dass man da selbst den Leichnam eines getöteten Menschen gefunden hat. Wenn aber von Seiten derer, die sich in der Gesellschaft des Getöteten befunden haben sollen, behauptet wird, dass ich dort gewesen sei, so irren sie sich. Ich kann doch nicht gleichzeitig an diesem Orte und eingangs erwähnten, davon wohl eine Stunde entfernten Orten gewesen sein. Ich habe am 1. März, während ich mich im Walde befunden, überhaupt nicht geschossen. Aus meinem, an die Justizbeamten abgegebenen Jagdgewehre, das einzige, so ich besitze, schoss ich am 24. Februar des Jahres zum letzten Mal. Das mir anertraute Revier begreift die Waldungen der Gemeinden Oberbiber und Heddesdorf und die angrenzenden fürstlichen Waldungen, jedoch so, dass mir nicht überall zugleich Forstschutz und Jagdhut obliegt, sondern noch andere Vorstoffikianten, Forstbedienstete, kenkarieren. Die Notwendigkeit, in dem herrschaftlichen Waldort Deichelsbach nach der Gladbacher Grenze hin mehreren Offikianten den Forstschutz zu übertragen, ward durch die Menge der Holzdiebstähle und Waldfrevel erzeugt, die sich die Einwohner von Gladbach hier zu Schulden kommen lassen. Ich kenne einige Maurer von Gladbach, auch welche mit Namen Gondolo oder Meffert. Beide sind übrigens Holzdiebe und von mir mehrfach angezeigt und bestraft worden, so dass sie mir feindlich gesinnt sind, daher denn auch geneigt sein mögen, gegen mich eine Aussage zu machen. An jenem Vormittage habe ich auf dem beschriebenen Wege keinen Schuss gehört. Fazit: Der Inkulpet stellte die Tat gänzlich in Abrede und hat mit seinen Aussagen einen Beweis für ein Alibi vorgenommen. Die Silberschmelze, die Beweisführung gegen den Inkulpaten, weitere Zeugen belasten ihn, die Gladbacher Zeugen bewahrheiteten, den Inkulpaten zu angegebener Zeit an dem beschriebenen Ort in einer kleinen Entfernung mit anlegendem Gewehr gesehen zu haben. Nachdem sie die Flucht ergriffen hatten, fiel ein Schuss. 4 Schritte unterhalb des Standpunktes des Inkulpaten fand man ein Stückchen Papier, offenbar zum Stopfen der Gewehrladung. Eine Untersuchung ergab, dass es von derselben Art wie das Papier in der Jagdtasche von NN war. In der Nähe der vom Getöteten abgehauenen Buche fand man in kleineren Buchenstämmchen und im Strauchwerk abgeschundene Rinde Anzeichen, die auf Schrotkörner hinwiesen. Unter dem Schrot, das aus dem Gewehr des Inkulpaten gezogen wurde, fand man Körner vom gleichen Kaliber wie das in der Leiche vorgefundene Schrotkorn. Die von den Zeugen Gondolo und Meffert gemachte Beschreibung der Kleidung mit dem etwas abgetragenen grünen Kittel des NN stimmte ganz mit jener überein, die NN selbst angegeben hat. Zur ergänzenden Beweisführung konnten noch weitere Zeugen befragt werden, die die Angaben der Gladbacher Holzfrevler stützten, die Ehefrau des Tschöhö. Peter Bartel, geborene Ment, aus Gladbach, 25 Jahre alt, war am 1. März etwa um 9 Uhr in den Gladbacher Wald gegangen, um Späne und dürres Holz zu suchen. Zwischen 10 und 11 Uhr habe sie sich in der Nähe des Braunsberger Aalen befunden und dort einen Schuss gehört. Bald darauf seien Gondolo und Meffert bei ihr vorbeigelaufen und hätten gesagt, dass der alte Thiel, Inkulpet, nach ihnen geschossen habe. Von dort sei sie weiter in Richtung zum Anhäuser Spitzchen gegangen und habe das Mittagläuten in Anhausen und in Rengsdorf vernommen. Im Anhäuser Spitzchen traf sie den Anhausener Schöffenrämer, der ihr mitteilte, dass es 12 Uhr sei. Die ledige Elisabeth Hamm aus Gladbach, 21 Jahre alt, war am fraglichen Morgen zwischen 8 und 9 Uhr mit Marie Welter in den Gladbacher Wald gegangen, um Knuppen, Aststücke unter dem gehauenen Holz, zu machen. Als sie die Hälfte ihrer Körbe gefüllt hatten, kamen Hölz, Neuss, Burgen, Gondolo und Meffert zu ihnen und berichteten, dass auf sie geschossen wurde. Kurz zuvor hatten die beiden Frauen einen Schuss im Braunsberger Aalen gehört. Marie Welter, 27 Jahre alt, erinnerte sich, dass Hölz und seine Kameraden gleich erzählt hätten, dass der Inkulpet der Schütze gewesen sei. Eine besondere Bestätigung der Aussagen von Gondolo und Meffert lieferten die beiden Belastungszeugen Kunz und Hoffmann. Sie hatten den Inkulpaten in der Nähe des Tatorts getroffen. Michael Kunz, am 1. März des Jahres 14 Jahre weniger 1 Monat 12 Tage alt, bei seiner Mutter in Gladbach lebend, schilderte folgendes: Ich bin am 1. März morgens um 8 Uhr mit dem Tschö. Josef Hoffmann von Gladbach in den Wald gegangen, um eine Bürdeknupfen zu machen. Wir gingen auf der Straße die Altegg hinauf in den Gladbacher Gemeindewald, auch Gladbacher Schwanz genannt, welcher an das sogenannte Ochsenstück grenzt und der nicht weit von dem Braunsberger Aalen entfernt liegt. Hier begaben wir uns an die Arbeit und hatte jeder beinahe seine Bürdeknupfen schon gemacht, als der Revierjäger NN von Oberbieber zu uns kam und zu uns sagte: Na, ihr Jungen, machen wir Knupfen? Wir bejahten diese Frage. Hierauf sagte derselbe zu mir: Ich meine, ich sehe dir es an, dass du dem Chausseewirts, dem Wilm sein Sohn bist. Darauf antwortete ich: Nein. Er habe ja einmal einen Wagen von uns gekauft. Höhöhö, erwiderte NN, dann bist du der Witfrau, der Marie, ihr Sohn. Dies bestätigte ich. NN war mit einem grünen, etwas abgetragenen Kittel bekleidet, hatte eine grüne Jägermütze auf und eine Jagdtasche umhängen. Auch hatte er ein Jagdgewehr mit zwei Läufen bei sich. Nachdem er sich entfernt hatte, vernahmen wir etwa 10 Minuten später einen Schuss, welcher uns aus der Gegend des Braunsberger Waldes gefallen zu sein schien. In dem Augenblick, als der Schuss fiel, meine ich, gehört zu haben, dass geschrien und gelacht wurde. Noch eine Zeit lang arbeiteten wir fort, als wir das Mittagläuten, also 11 Uhr, hörten. An der Grenze zwischen dem Fürstlichen und Gladbacher Wald sahen wir den Wollendorfer Oberförster Backes in Richtung nach Braunsberg reiten. Der Zeuge Joel. Josef Hoffmann, 14 Jahre, 4 Monate alt, Sohn eines Tagelöhners aus Gladbach, bestätigte die Angaben seines Kollegen und beschwor diese Aussagen. Der Inkulpet verteidigt sich. Der Angeklagte führte mehrfach gegen die Glaubwürdigkeit der Zeugen an, dass alle Gladbacher Holz- und Wilddiebe seien. Sie seien ihm gegenüber feindselig gestimmt, weil er sie häufig wegen Waldfrevel zur Anzeige gebracht habe und sie bei Treibjagden zur Ordnung anhalte. Doch dieser, auf die Allgemeinheit bezogene Einwand, fand keinerlei Berücksichtigung. Das zuständige Ortsgericht konnte die Glaubwürdigkeit der beiden Hauptzeugen Gondolo und Meffert nicht anzweifeln, von ihnen waren keinerlei Strafen bekannt. Lediglich der Zeuge Meffert war als Holzfrevler geschildert worden. Der Verteidiger von NN wandte ein, dass Gondolo und Meffert schon dreimal wegen Waldfrevel gerügt worden waren, nunmehr eine vierte Rüge und eine damit verbundene Gefängnisstrafe für sie bevorstand. Von daher könnten sie den Inkulpaten mit einer anderen Person in Jägertracht verwechselt haben, weil sie ihn als ihren alten Widersacher vermuteten. Nach Mitteilung der zuständigen Dienstbehörde gehörte der Distrikt Deichselbach auch nicht zu seinem Aufsichtsbereich. Gegen den jugendlichen Zeugen Kunst trug der Verteidiger vor, dass dieser am 1. März des Jahres das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet hatte und somit als Beweiszeuge nicht in Frage käme. Ebenso könnte dem Zeugen Hoffmann, der das 18. Lebensjahr noch nicht erreicht hatte, keine volle Glaubwürdigkeit beigemessen werden. Möglicherweise hätten sich die Zeugen wegen des allgemeinen Hasses der Gladbacher Einwohner gegen den NN zu einem Meineid verleiten lassen. Leumunds Erforschung. Das Ortsgericht von Oberbieber teilte mit, dass in Hinsicht des bisherigen Lebenswandels von NN sich leider wenig Rühmliches nachsagen lasse, indem er nicht friedfertig, sondern öfters durch eitlen Stolz zum Streite geneigt gewesen sei und selten Menschenliebe geübt habe. Nach dem Zeugnis seiner Dienstbehörde wurde der Inkulpet schon früher einmal wegen eines dienstlichen Vergehens mit einer dreimonatigen Suspension bestraft. Nach den Angaben in den Verwaltungsakten wurde derselbe wegen mancherlei Ungebührnissen, Vexationen, Belästigungen und Drohungen gegen die Gewerkschaft der angrenzenden Silberschmelze mit einem derben Verweise belegt. Auch die Gladbacher wussten einiges zu berichten, nach der Deposition, Hinterlegung, des Karl Mittler aus Gladbach, Landwirt und Steuerheber, 51 Jahre alt, soll der Inkulpet im Jahre 1805 mit ihm und anderen Burschen aus Oberbiber in eine Schlägerei verwickelt gewesen sein. Später habe NN ihm gedroht: Wart Kerl, heute ist dein letzter Tag. Wilhelm Schwan aus Gladbach, 41 Jahre alt, bestätigte eidlich, dass er im Jahr 1832 mit Jehö Kirst in den Braunsberger Aalen, Deichselbach, zum Holzfrivellen gegangen sei. Als sie dort von dem Inkulpaten angetroffen wurden und die Flucht ergriffen, habe er auf sie geschossen. Der vernommene Johann Kirst aus Gladbach, 40 Jahre alt, Tagelöhner, bestätigte den Vorfall. Peter Servatius, Tagelöhner aus Gladbach, 49 Jahre alt, konnte Ähnliches berichten, als er im März 1833 mit seinem Sohn Anton und Johann Kirst Reise jenseits des Grenzgrabens im fürstlichen Wald holte und damit dem Gladbacher Wald zueilte, tauchte der Inkulpet auf und schoss hinter ihm her. Die Schrotkörner verletzten seinen Rücken und den linken Arm. Als er den Oberkörper entblößte, konnte man 4 Verletzungen auf dem Rücken und 2 auf dem linken Oberarm, verursacht durch Schrotkörner, feststellen. Wilhelm Kadenbach, der bereits erwähnte Schwager des Getöteten, gab an, dass er vor 5 bis 6 Jahren dürres Holz im Waldort Deichselbach gesammelt habe. Als er den ihm persönlich bekannten Inkulpaten in einiger Entfernung gesehen, habe er die Flucht ergriffen. Dabei sei er von einem Streifschuss getroffen worden. Dasselbe konnte von einer Aussage des 33-jährigen Johann Engel berichtet werden. Bei seiner Flucht fielen Schüsse, er wurde jedoch nicht getroffen, konnte aber auch den Schützen nicht erkennen. Der Bürger Wienen aus Gladbach konnte einen ähnlichen Vorgang bezeugen. Fazit der Leumundserforschung: Die Schilderungen zeigten, dass man NN die Tat zutrauen konnte. Widerlegung des angegebenen Ela-Beis: Die Zeugen Fischer, Blum, Mengert und Bretz, aus Oberbiber, sahen den Inkulpaten etwa zwischen 9 und 10 Uhr an der Schmelzhütte im Aubachtal vorbeigehen. Keiner von ihnen nahm aber wahr, welchen von den beiden möglichen Wegen er einschlug. Die Zeugen Pendler und Stahl, Beschäftigte auf der Schmelzhütte, sagten aus, dass der Zeuge Blum gesagt habe, der Inkulpet sei den Fußpfad entlang des Deichselbachs hochgegangen. Wiederholt stellten die Oberbiberer Zeugen jedoch in Abrede, gesehen zu haben, welchen Weg der Inkulpet wählte. Am fraglichen Morgen kam der Schuhmacher Kappes aus Oberbiber, 35 Jahre alt, mit einer Bürde Reiser den Fuhrweg durch das Wiesental am Aubach herunter, welchen der Inkulpet nach seiner Aussage einschlug, und traf gegen 9:30 Uhr bei der Silberschmelze ein. Dort hörte er, dass NN schon vorbeigekommen war und dennoch waren sie sich nicht begegnet. Die Zeugen Rockenfeller, 16 Jahre alt, und Hoff, 15 Jahre alt, beide aus Heddesdorf, sagten aus, den Inkulpaten am fraglichen Morgen im Heddesdorfer Wald im Laufental getroffen zu haben. Etwa oder Stunde später habe es zu Rengsdorf Mittag geläutet. Ferner gaben die Zeugen Holzke Empehr, 27 Jahre alt, Trümmer, 14 Jahre alt, und Veit, 14 Jahre alt, alle aus Heddesdorf, an, dass ihnen der Inkulpet gegen 11 Uhr in dem Waldort Burg begegnet sei. Weitere 10 Minuten später hörten sie das Mittagläuten in Anhausen und in Rengsdorf. Schließlich bezeugten 2 Bohnefelder, beide mit Namen Runkel, 45 und 17 Jahre alt, dass ihnen der Inkulpet zwischen 11 und 12 Uhr am sogenannten Scheit auf der Rast begegnete, nachdem es vor etwa 15 Minuten in Rengsdorf zu Mittag läutete. Eine Befragung der beiden Glöckner von Anhausen und von Rengsdorf ergab, dass nicht unbedingt um 11 Uhr geläutet werde. Gewöhnlich erfolge das Läuten etwa 5 bis 10 Minuten später. Fazit: Der fragliche Schuss erfolgte zwischen 10 und 11 Uhr, wahrscheinlich vor 11 Uhr. So konnte der Inkulpet nach der von ihm ausgeübten Tat durchaus zu den von ihm angegebenen Alibi-Zeugen gelangen. Das Urteil bei der Strafbestimmung wurde eine absichtslose Tötung aus Unvorsichtigkeit zugrunde gelegt. Als wesentlicher Milderungsgrund kam dem Inkulpaten zugute, dass er die Tat in Ausübung seines Amtes zum Schutze des sehr gefährdeten Eigentums seines Dienstherrn ausübte. Für die Verurteilung des Angeschuldigten wurde eine 2-jährige Gefängnisstrafe und die Übernahme der Kosten für die durchgeführten Untersuchungen als angemessen erachtet. Diese Strafe wurde nach eingelegter Berufung durch den Verteidiger des Angeklagten vom Hofgericht zu Arnsberg auf eine Gefängnisstrafe von 6 Monaten und der erwähnten Kostenübernahme heruntergesetzt. Wer war N.N.? In dem hier geschilderten Kriminalfall erfolgte keine namentliche Erwähnung des Angeklagten, Inkulpaten. Tituliert wurde er stets mit N.N., also absichtlich nicht genannt. Lediglich folgende Angaben sind überliefert worden: geboren und wohnhaft zu Oberbiber, 52 Jahre alt, fürstlich-wiedischer Revierjäger, verheiratet, reformiert, Vater 3er Kinder, mit Haus und Liegenschaften zu Oberbiber angesessen. Des Weiteren gab der Angeklagte noch folgende 2 Hinweise auf seine Identität: ich bin früher auch mit Untertil genannt worden, was davon herrührte, dass mein Vater mit seinem Vornamen so hieß. Ich begegnete dort dem Revierjäger Wilhelm Reinhard von Rengsdorf, meinem Neffen. Ein Blick in die Niederbiberer Pfarrbücher verrät rasch den Namen des Angeklagten: Johann Christoph Reinhard, 1776 zu Oberbiber geboren, von Beruf Förster und Revierjäger zu Oberbiber. Sein Vater war Johann Tillmann Reinhard, 1744 bis 1814, ebenfalls fürstlich-wiedischer Revierjäger zu Oberbiber. Bei der Altersangabe 52 erfolgte offenbar ein Schreibfehler, es hätte wohl 57 notiert werden müssen. Quelle: FB Niederbiber 2, Nummer 1497 und Nummer 1511. Interessanterweise findet man noch eine Erwähnung des Angeklagten in dem von Maximilian Prinz zu Wied überlieferten Manuskript Fauna Neoidensis, das ab 1841 von ihm angefertigt wurde. In dieser Schrift berichtete er von wilden Katzen, die gezähmt wurden und Jungtiere säugten, die ihnen sonst zur Nahrung dienten. Hier erwähnte er einen Sohn des Oberbiberer Revierjägers J. Reinhard, der ein kleines Eichhörnchen in das Nest einer wilden Katze gelegt hatte. Sie nahm dasselbe an und säugte es groß. Quelle: Akunz, die Fauna Neoidensis oder Wirbeltierfauna in der Gegend von Neuwied von Maximilian Prinz zu Wied, 1841. Nach dem Manuskript in der fürstlich-wiedischen Privatbibliothek für den Druck bearbeitet. In Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz. Zeitschrift für Naturschutz, bei Heft 17, 1995. Maximilian Prinz zu Wied, Jägerreisender, Naturforscher. Herausgegeben von der Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie Rheinland-Pfalz e.V., Knorr, Landau. Quelle: Annalen der deutschen und ausländischen Kriminalrechtspflege. Begründet von dem Kriminaldirektor Dr. Hitzig in Berlin und fortgesetzt von den Gerichtsdirektoren Dr. Dem in Altenburg und Klunge in Zeitz. 2. Bellend. Altenburg 1837. Verlag von H. Apira.